klumpig aus. Es sollte aber trotzdem reichen. Peck riss die Augen auf.
»Im Bett seiner Lordschaft?«
»Du wirst dich wie ein Lord fühlen, wenn es vorbei ist und Pia ihr Handwerk versteht.«
»Und irgendjemand sollte diese entsetzliche Strohmatratze benutzen.« Als Jaime Lannister am Abend zu dem Fest hinunterstieg, trug er ein rotes Samtwams mit golden besetzten Schlitzen und eine Goldkette mit schwarzen Diamanten. Er hatte auch die auf Hochglanz polierte goldene Hand angelegt. Es war nicht der passende Ort für sein Weiß. Die Pflicht erwartete ihn in River Run. Ein düsterer Trieb hatte ihn hierher geführt. Derrys große Halle mochte man allein aus Höflichkeit als groß bezeichnen. Tische drängten sich von einer Wand zur anderen, und die Deckenbalken waren rauchgeschwärzt. Jaime hatte man auf das Podest gesetzt, gleich neben Lancels leeren Stuhl.
»Wird uns mein Vetter beim Essen nicht Gesellschaft leisten?« fragte er, während er sich niederließ.
»Milord bevorzugt es zu fasten«, antwortete Lancels Gemahlin, Lady Amorei. »Er ist ganz krank vor Trauer um den armen hohen Sept.«
Sie hatte lange Beine und volle Brüste. Ein dralles Mädchen von vielleicht 18 Jahren. Dem Aussehen nach war sie gesund, wenn auch das spitze und kinnlose Gesicht Jaime an seinen verstorbenen und unbetrauerten Vetter Kleos erinnerte, der ihn immer an einen Wiesel erinnert hatte.
»Fasten? Er ist ein noch größerer Narr, als ich dachte.«
Sein Vetter sollte sich lieber bemühen, mit seiner Witwe einen kleinen, wieselgesichtigen Erben zu zeugen, anstatt sich zu Tode zu hungern. Er fragte sich, was Sir Kevin wohl zu der neuen Leidenschaft seines Sohnes sagen würde. Bestand vielleicht ein Zusammenhang zu der plötzlichen Abreise seines Onkels? Während der Bohnensuppe mit Speck erzählte Lady Amorei Jaime, wie ihr erster Ehemann von Sir Gregor Clegane erschlagen worden war, als die Frys noch für Robb Stark kämpften.
»Ich habe ihn angefleht, nicht zu gehen, doch mein Pate war ach so tapfer und schwor, er sei der Mann, der dieses Ungeheuer bezwingen würde. Er wollte sich einen großen Namen machen.«
»Was wollen wir alle?« »Als ich ein Knappe war, habe ich mir eingeredet, ich sei der Richtige, um den lächelnden Ritter zu töten.«
»Den lächelnden Ritter?« Sie wirkte verwirrt. »Wer war das?«
»Der reitende Berg meiner Kindheit. Halb so groß, aber doppelt so irre. Ein Geächteter, der schon lange tot ist. Niemand, um den sich mir Lady Gedanken machen sollte.«
Amorais Lippen zitterten, Tränen rannen aus den braunen Augen.
»Ihr müsst meiner Tochter verzeihen«, sagte eine ältere Frau. Lady Amorei hatte eine Reihe Frys mit nach Derry gebracht, eine Schwester, einen Onkel, einen Halbonkel, und verschiedene Vettern und Cousinen, dazu ihre Mutter, eine geborene Derry. »Sie trauert noch immer um ihren Vater.«
»Geächtete haben ihn getötet«, schluchzte Lady Amorei. »Vater wollte lediglich Pette Pimpel auslösen. Er hat ihnen das Gold gebracht, das sie verlangten, und sie haben ihn trotzdem aufgehängt.«
»Gehängt, Ami. Dein Vater war kein Wandteppich.«
Lady Maria wandte sich wieder an Jaime.
»Ich glaube, ihr kanntet ihn, Sir.«
»Wir waren zusammen Knappen in Craig Hall.
Er würde nicht so weit gehen und behaupten, sie seien Freunde gewesen. Als Jaime eingetroffen war, war Merritt Fry der Tyrann der Burg, der über alle anderen Jungen herrschte.«
»Dann hat er versucht, mich zu tyrannisieren.«
»Er war sehr stark.«
Mehr Lob fiel ihm nicht ein. Merritt war langsam und plump und dumm gewesen, dabei allerdings stark.
»Ihr habt gemeinsam gegen die Bruderschaft des Königswalds gekämpft«, schniefte Lady Amorei. »Vater hat mir die Geschichten erzählt.«
»Euer Vater log und prahlte gern, meint ihr?«
»Ja, in der Tat.«
Frys wichtigster Beitrag zum Kampf hatte darin bestanden, sich bei einer Soldatenhure die Lustseuche zu holen und sich vom weißen Kitz gefangen nehmen zu lassen. Die Königin der Vogelfreien hatte ihm ihr Siegel in den Arsch gebrannt, ehe sie ihn gegen Lösegeld an Sumner Craighall zurückgegeben hatte.
Merrill konnte 14 Tage lang nicht sitzen, obwohl Jane bezweifelte, dass das rotglühende Eisen so schlimm gewesen sein konnte wie die Kessel voll Scheiße, die die anderen Knappen ihn nach seiner Rückkehr zu essen zwangen.
»Kleine Jungen sind die grausamsten Wesen der Welt.«
Er schob seine goldene Hand um den Weinbecher und hob ihn in die Höhe.
»Auf Merritt«,
sagte er. Es war leichter, auf den Mann zu trinken, als über ihn zu reden. Nach dem Trinkspruch hörte Lady Amorei auf zu weinen, und das Tischgespräch wandte sich den Wölfen zu, den Vierbeinigen. Sir Danvil Fry behauptete, es seien inzwischen so viele, dass selbst sein Großvater sich nicht erinnern konnte, jemals eine derartige Anzahl zu Gesicht bekommen zu haben.
»Sie haben die Angst vor Menschen verloren. Die Rudel haben unsere Gepäckzüge auf dem Weg von den Twins hierher angegriffen. Unsere Bogenschützen mussten ein Dutzend fiedern, ehe die anderen geflohen sind.«
Sir Adam Marbrand gestand, dass auch ihre Kolonne ähnliche Probleme auf dem Weg von King's Landing nach Derry gehabt habe. James richtete seine Aufmerksamkeit auf das Essen vor sich, brach mit der linken Brot in Stücke und fummelte mit der rechten an seinem Weinbecher herum. Er beobachtete Adam Marbrand dabei, wie er das Mädchen an seiner Seite mit seinem Zauber umgarnte, und Stefan Swift, wie er die Schlacht um King's Landing mit Brot und Nüssen und Karotten zu neuem Leben erweckte. Sir Kenos zog sich ein Serviermädchen auf den Schoß und bedrängte sie, sein Horn zu streicheln, während Sir Dermot einige Knappen mit Geschichten über fahrende Ritter im Regenforst unterhielt. Weiter hinten am Tisch hatte Hugo Vance die Augen geschlossen.
»Er grübelt über die Geheimnisse des Lebens nach«, dachte James. »Oder er hält zwischen den Gängen ein Nickerchen.«
Er wandte sich wieder an Lady Maria.
»Die Geächteten, die euren Gemahl ermordet haben, war das Lord Berwicks Bande?«
»Das dachten wir zunächst.«